Es ist schon interessant, liebe Gemeinde, wie sehr sich die Zeiten ähneln, die Einstellungen der Menschen sich kaum ändern. Die Zeit des Jeremia, aus der wir gerade hörten, vor rund 2630 Jahren und uns heute. Nur, dass es damals noch viel kritischer stand als bei uns heute. Es gab nicht nur Seuchen und Krankheiten, sondern auch Missernten und schwere außenpolitische Konflikte. Und es war klar, das schickte Gott, um die Menschen zur Besinnung zu bringen. Und genau das wollten sie nicht. Sie wollten es nicht einsehen, was Jeremia ihnen immer wieder sagte, dass das von Gott geschickt war. Und da hören wir, wie Jeremia betet: Herr, du schlägst sie, aber sie fühlen es nicht. Du machst fast ein Ende mit ihnen, aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein Angesicht härter als ein Fels und wollen sich nicht bekehren. Und im selben Zusammenhang zitiert Jeremia dann auch seine Gegner, wie sie sagen: Das tut der Herr nicht. So übel wird es uns nicht gehen. Die Propheten sind Schwätzer. Die Leute dachten einfach: Umkehr zu Gott? Nein. Was jetzt dran ist, das ist kluge Politik, geschickte Diplomatie und vor allen Dingen ein gutes Krisenmanagement. Das brauchen wir. Wir müssen handeln. Wir können doch nicht darauf warten, dass Gott handelt. Erst recht nicht, dass sich das ereignet, was er angeblich irgendwann mal tun will, so mit neuem Bund und neuen Herzen. Wollen wir ernsthaft darauf warten? Ja, und jetzt lesen wir das heute, 2021, haben tausendfach noch mehr Geschichtserfahrung als Jeremia, wissen, wir Menschen bessern uns einfach nicht. Und gleichzeitig reden wir Christen genau davon, von dem neuen Bund, dem neuen Testament. Wie soll man das zusammenkriegen? Wie soll man das verstehen? Können wir aus christlicher Tradition herkommend denn leichter das einsehen, dass Corona von Gott geschickt ist und wir zur Besinnung kommen? Fällt es uns leichter zu erkennen, an Gottes Segen ist alles gelegen? Was meint eigentlich neuer Bund? Bund, Vertrag. Immer dann, wenn in der Bibel von Bundesschlüssen die Rede ist, dann ist immer ein Vertrag zwischen zwei ganz ungleichen Partnern gemeint. Man hat festgestellt, dass die Bundesschlüsse im Alten Testament formal sehr große Ähnlichkeit aufweisen mit Verträgen, mit Vasallenverträgen aus dem alten Orient. Da zum Beispiel ein König andere Völker besiegt und sie sind jetzt seine Vasallen und er sagt ihnen jetzt, wie sie zu leben und zu handeln haben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wenn sie das tun, dann soll es ihnen gut gehen im großen Reich. Und so schlossen sie einen Bund miteinander, zwei ungleiche Partner. Man hat auch festgestellt in jüngster Zeit, dass es sehr ähnlich ist mit Adoptionsverträgen aus der Zeit damals. Ein völlig Fremder wird Mitglied einer Familie. Wenn du dich so und so verhältst, dann gehörst du zu uns mit allen Rechten. Übertragen auf die biblischen Verhältnisse heißt das: Gott rettet. Er ist der Herr. Er allein rettet die Menschen, er rettet sein Volk und gibt nun seine Spielregeln, dass sie in diesem Bund bleiben. Die Gebote sind also nicht dazu gewesen, in den Bund hineinzukommen, sondern darin zu bleiben. Gott hat schon längst die Rettung vollständig zu 100% bewirkt. Oder anders gesagt, die Gebote des Bundes waren gedacht wie ein Gelände am Lebensweg, das man Orientierung findet und nicht abstürzt, ein Schutzgeländer, aber nicht etwa eine Leiter, durch die man sich Stückchen für Stückchen hocharbeiten könnte, um Gott nahe zu kommen. Das heißt, die Menschen brauchten nur zu reagieren, drin zu bleiben in diesem heilvollen Bund mit ihrem Retter, mit dem lebendigen Gott. Und trotzdem wollten sie das nicht. Sie wollten immer wieder raus aus diesem Bund, weg von den Geboten und machten sich eigene Gesetze und versklavten sich unnötig an anderen Stellen. Generationenlang ging das immer so und immer wieder schickte Gott seine Propheten, um die Menschen zurückzurufen, bis es nicht mehr anders ging und die ganz große Katastrophe kam, die Jeremia dann miterleben muss. Eigentlich hätte Gott da einen Schlusspunkt setzen können. Es hat keinen Zweck, es geht nicht, der Mensch ändert sich nicht, ich mache Schluss oder ich suche mir ein anderes Volk und versuche es nochmal. Aber es gab dafür Gott ein Problem. Durch einen noch früheren Bundesschluss hatte er sich bedingungslos verpflichtet Abraham gegenüber und gesagt, ich will dein Gott sein und für alle deine Nachkommen der Gott sein. Das soll für immer bestehen bleiben, bedingungslos. Das heißt, Gott hatte sich so verpflichtet, dass er von diesem Volk nicht loskam. Er konnte ihnen nicht den Garaus machen. Und später hatte er dann noch weitere Bundesschlüsse gesetzt und dem König David gesagt, aus deiner Familie soll mal der Retter der ganzen Welt kommen. Jetzt konnte er doch nicht mit dem Volk Schluss machen. Wie also weiter nach der Katastrophe zur Zeit des Jeremia? Gott hätte jetzt sagen können, na gut, wir starten noch mal einen Versuch. Wir versuchen es wieder mit den wenigen, die die Katastrophe überleben würden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und genau das geschieht nicht. Stattdessen verheißt jetzt Gott, es wird einen neuen Bund geben mit neuen Menschen. Mein Gebot nicht mehr auf Steintafeln für alle Zeit festgelegt oder zwischen zwei Buchdeckeln, sondern direkt ins Herz geschrieben. So, dass die Menschen gerne Gottes Gebot erfüllen, dass sie gerne gehorchen, dass sie es beherzigen, aus ganzem Herzen dabei sind, dass sie anfangen, wirklich zu wollen, was gut ist und was Gott schon immer gewollt hat. Stellt sich nur die Frage, wann und wie soll das jetzt Wirklichkeit werden? Auf welche Zeit blickt Jeremia an der Stelle? Manche meinen, hier sei eine utopische Hoffnung in das Jeremia-Buch eingetragen, das hat sich nie erfüllt. Das bleibt Utopie, der Mensch ändert sich nicht. Andere meinen, doch, das kommt mal aber ganz, ganz, ganz spät am Ende der Zeit. Es setzt voraus, dass das ganze Volk Israel erweckt sein wird. Das wird ja auch noch passieren, ja, aber erinnern wir uns, liebe Freunde, an unsere eigene Liturgie, die uns vertraut ist, da bekommen wir die richtige Antwort, wann und wie sich das erfüllt hat. Wir sagen es doch bei der Abendmahlsliturgie, dass Jesus beim Passamahl gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Also der neue Bund. Es gibt nur eine einzige Stelle im ganzen Alten Testament, wo vom neuen Bund die Rede ist, nämlich hier bei Jeremia. Also meint Jesus beim Passafest genau unsere Stelle. Dieser neue Bund, von dem Jeremia gesprochen hat, das ist jetzt dieser Kelch, mein Blut, Gegenwartsform, das ist der neue Bund. Also hochspannend, was Jesus hier sagt und für alle Zeit festhält. Er geht ans Kreuz, sein Blut fließt, Und damit ist Vergebung da. Genauer, damit ist für alle Zeit mein Ungehorsam getilgt, weil ich ja genauso bin wie die Israeliten und gar nicht von Natur aus will, was Gott will. Und das meint jetzt nicht bloß irgendwie einen abstrakten, frommen Gedanken, oder es geht auch nicht bloß um Beseitigung von Schuldgefühlen, es geht um eine neue Realität. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Abenteuerlich, was da ausgesprochen wird im Glauben. Wirklich dazugehören zum neuen Bund, Gott im Herzen tragen. Gott sieht einfach die Anklagepunkte nicht mehr, die ja immer noch da sind. Und Gott bleibt der heilige Gott. Er übersieht meine Schuld nicht. Aber um Jesu Christi willen gelten diese Anklagepunkte nicht mehr. Wunderbar. Eines Tages wird das ja auch mal dann wirklich sichtbar werden in einer neuen Gemeinschaft mit einem neuen Auferstehungsleib und allem. Aber im Glauben gilt das schon jetzt als neue Realität. Was ist das für ein abenteuerlicher, ja letztlich revolutionärer Gedanke, dass durch die Bekehrung zu Jesus Christus wir neu werden. Und dann stellt sich letztlich nicht die Frage, wie soll man sich das vorstellen oder wie ist das gemeint oder wann kommt das, wie kommt das, sondern entscheidend ist doch dann die Frage, will ich das überhaupt? Ich sage es mal alttestamentlich, will ich Vasall Jesu sein? Will ich in diesen neuen Bund hinein, dass er jetzt wirklich das Sagen hat in meinem Leben? Dass ich mir das zu Herzen nehme, was er für mich getan hat und ich dann gerne ihm nachfolge? Das ist so ziemlich das Gegenteil von Selbstverwirklichung und allem, was man so als Lebensgefühl heute kennt und auch für sich ein Stück weit übernommen hat. Natürlich wird das immer nur bruchstückhaft Wirklichkeit werden können. Das ist eine Herausforderung für jeden Tag neu. Ich brauche jeden Tag wieder neue Vergebung für all das Ungute, das sich dann wieder angesammelt hat in den vergangenen 24 Stunden. Die Frage ist aber, will ich das überhaupt? Möchte ich so ein Anrecht dem Herrn auf mein Leben zumessen? Der neue Bund in Jesus, wirklich ein unkündbarer Vertrag ohne Kleingedrucktes. Da werden wir irgendwie nicht manipuliert oder so. Das ist alles glasklar für Zeit und Ewigkeit Rettung. Das ist das große Angebot. Aber weil Jesus eben sein ganzes Leben gegeben hat, darf er auch mein ganzes Leben beanspruchen. Da bin ich am Ende eigentlich wieder da, bei den Gedanken am Anfang aus dem Psalm 131, wo David so kindlich betet und möchte dann auch sagen, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Jesus im Herzen, das ist eigentlich genauso auch für uns Erwachsene dran. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass wir so wieder neu uns in rechter Weise in Demut üben vor dem lebendigen Herrn und uns auch freuen auf Pfingsten. Da geht es ja genau darum, dass Gott uns seinen Geist gibt, diese Lebensgemeinschaft mit ihm möglich macht, dass das stückweise tatsächlich wahr wird, Jesus in mir, in meinem Herzen. Amen. Und sein Friede, der noch weit höher ist als alles, was wir begreifen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.